Vibe Coding ist in aller Munde. Eine häufige Vermutung dabei ist, dass dadurch Product Owner ihre eigenen Produkte bauen können. Lässt Vibe Coding also die Rollen von Product Owner und Developer miteinander verschmelzen? Dazu unterhalten sich in dieser Folge Tim und Oliver. Wir wünschen euch nun viel Spaß und natürlich viele hilfreiche Impulse beim Hören dieser Folge.
Wir haben hier in unserem Podcast vor einiger Zeit schon mit Ben Sofiani über das Thema Vibe Coding gesprochen. Und in der Tat beobachte ich in meiner Umgebung und bei den Product Owner, mit denen ich zusammenarbeite, dass sie mehr und mehr sich mit dem Thema Vibe Coding beschäftigen, damit eine ganze Menge auch schon experimentiert haben, aber jetzt konkreter auch in Richtung ihrer eigenen Produkte arbeiten und experimentieren. Und die Frage, die sich da stellt, ist, ob ich da als Product Owner nicht mehr und mehr auch Dinge tue, die wir eigentlich ganz ursprünglich den Developern zuschreiben und welche Vor- und Nachteile das Ganze so haben könnte. Und das zu reflektieren, das werde ich in dieser Folge mit dem Tim. Hi Tim.
Hallo Olli.
Teilst du denn so meine Beobachtung, die ich gerade so in der Anmoderation hatte?
Ja, ich mache selber vor allem die Erfahrung. Also ich hatte ja in der Folge mit Ben Sofiani, wir werden ihn nochmal verlinken, im Herbst auch angekündigt, ich glaube das war irgendwie Anfang Oktober oder so, dass ich selber in Q1 dann in dieses Programm, ich baue mein eigenes SaaS-Produkt, mit einsteige. Ich habe das auch gemacht. Das heißt, ich bin jetzt gerade auf dem Weg, komplett aus meiner eigenen Komfortzone als kleiner blöder BWLer rauszugehen. Und bin jetzt selber dabei, mit Cursor zu arbeiten. Noch nicht mit Cloud Code, das ist so mein Ziel, vielleicht für Q2. Aber ja, Gott, ich sitze plötzlich vor der Kommandozeile und habe ein Terminal offen und arbeite mit GitHub und so. Es ist am Anfang arg schmerzhaft gewesen. Aber es, da werden wir sicherlich ja auch drauf kommen. Es zeigt mir trotz über 25 Jahre Erfahrung anwendungsnah oder entwicklungsnah trotzdem nochmal wieder auf, was unsere lieben Software-Engineers sonst so für Probleme und Schmerzen auch haben, die natürlich zum Teil mit Vibe-Coding verschwinden. Aber genau, was wir jetzt ja heute diskutieren wollen, ist, was für weitere Beobachtungen ich da mache, wenn man selber aus einer Produktdenke heraus plötzlich, platt gesagt, entwickeln kann.
Ist also so ein bisschen bei dir die Zeit des Ausprobierens, so ein bisschen Experimentieren vorbei oder wird weniger und du bist eher in Richtung von, lass mal gucken, ob ich hier ein Produkt schaffe, was tatsächlich auch Nutzerbedürfnisse zufriedenstellt, / irgendwie einen wirtschaftlichen Nutzen generiert. Kann man das so formulieren?
Also für mich ganz persönlich wäre das wahrscheinlich zu viel gesagt, weil ich bin selber natürlich noch dabei auszuprobieren. Aber was ich eben beobachte ringsherum, ich treibe mich auch recht viel hier, in Köln haben wir ein sehr, sehr gutes Vibe-Coding-Meetup monatlich. Das wächst und gedeiht und da sind immer so knapp 100 Leute am Start und was man da so hört und präsentiert kriegt, das zeigt mir also, dass die Leute nicht mehr nur rumspielen, also es tun auch noch genug Leute, es ist auch wichtig, mit den Systemen rumzuspielen, aber es ist halt nicht mehr so dieses, wir bauen mal eine Landingpage und Dankeschön und sind mit entsprechenden LLMs unterwegs, sei es Perplexity, Gemini oder eben OpenAI, sondern es werden, ich würde behaupten, robuste Systeme geschaffen, die auch produktiv einsetzbar sind. Und das ist, glaube ich, der Unterschied. Es geht eben weg davon, nur reine Prototypen zu erstellen, das, was ja auch super hilfreich ist, um meinetwegen als Produktmensch meinem Entwicklungsteam klarzumachen, was die Idee ist. Das ersetzt aber für mich dann eher sowas wie Figma und so. Jetzt geht es, glaube ich, darum, echte Produkte zu bauen, natürlich so ein bisschen auf dem Greenfield-Approach. Also ich meine jetzt nicht wirkliches Arbeiten an bestehenden Softwareprodukten mit KI, das gibt es auch, das ist super wichtig, da ist die richtige Musik, würde ich sagen. Aber, darum, das bewegt mich gerade so, Ich sehe halt ganz viele Leute gerade in so einer Aufbruchstimmung, auch viele sehr langjährige, super erfahrene Software-Engineers, die sind wie kleine Kinder. Also die sprühen vor Begeisterung, die bauen und bauen und das Feature und noch ein Feature etc. Und ich denke mir manchmal so, hey, stopp mal innehalten. Habt ihr das Problem überhaupt verstanden, was ihr hier lösen wollt? Oder habt ihr es geklärt? Habt ihr Klarheit, ob das Problems, Statements, wisst ihr für wen, also Zielgruppe, Personas, ihr arbeitet? Und wie reflektiert ihr das überhaupt? Also Product Discovery als Stichwort. Und weil ich habe so das Gefühl, momentan leiden Feedbackschleifen. Und zwar Feedbackschleifen mit, humane Feedbackschleifen mit, ja, wo echte potenzielle Nutzerinnen und Nutzer Feedback
Ja,
geben.
also das kann ich nur unterstützen. Was mich noch zusätzlich tatsächlich umtreibt, ist, wenn es jetzt um real existierende, wirkliche Produktentwicklung geht und die Umsetzung von solchen Produkten und ich dort als Product Owner quasi ja auch als Developer tätig werde. Und so haben wir den Titel der Folge ja auch so ein bisschen geframed. Dann übernehme ich auf einmal mehrere Verantwortlichkeiten in diesem ganzen Prozess. Ne? Und mir ist klar, die Menschen, die ich beobachte, dass die eher alleine oder mit weniger Personen unterwegs sind. Also, dass das ganz häufig nicht so, wir haben ein großes Scrum-Team und haben sechs Developer in dem Scrum-Team und ich bin dein Product Owner Setup arbeiten. Du hast es ja auch schon so ein bisschen angedeutet. Aber trotzdem habe ich so in meinem Kopf immer so den Schmerz oder zumindest so ein Alert und Achtungszeichen von, ja, werde ich jetzt als Product Owner auf einmal auch der Developer? Und eigentlich haben wir ja hier die letzten Jahre immer davor gewarnt, auch egal in welchem Kontext oder in welchem Umfeld. Und das, was du ja beschrieben hast mit dem, habe ich genug darauf geguckt, wer meine Zielgruppe ist, wie das Businessmodell hält, haben wir genug Product Discovery gemacht, dass das gefühlt aus deiner Sicht zu kurz kommt, ist ja auch ein ähnliches Alarmzeichen vielleicht dafür, dass es gute Gründe gab, bestimmte Verantwortlichkeiten zu trennen, um halt mehr Fokus auf bestimmte Themen tatsächlich zu haben.
Ja, man kann natürlich auf der anderen Seite sagen, Scrum ist halt als Framework explizit dafür gemacht worden, in einer Teamgröße von 3 bis 9 Personen zu arbeiten. Anfangs ja sogar noch mehr, also eher 6 bis 9, nee, 5 bis 9, ne? Dann irgendwann 3 bis 9. Aber sei es drum, wenn ich denn jetzt sozusagen nur mit mir selber im überspitzt formuliert entwickle, brauche ich natürlich auch so was wie ein Scrum-Framework vielleicht gar nicht mehr. Aber, und da bin ich bei dir, die sagen wir so, die Konflikte, die da potenziell aufkommen können zwischen einer Produktsicht und einer Development-Sicht, weshalb es eben so wichtig war, immer in der Scrum-Logik diese Rolle als oder Verantwortlichkeit als Product Owner und Developer zu trennen und eben möglichst nicht als Product Owner auch mitzuentwickeln, was es ja nach wie vor viel gibt. Das lass uns gerne mal beleuchten, weil Teile davon sind sicherlich immer noch als Problem valide.
Ja, wobei ich da anmerken würde, in dem Fall, wenn ich nur mit mir alleine irgendwas mache, ob ich mich dann als Product Owner bezeichnen würde. Aber das ist, glaube ich, eher eine theoretische Diskussion. Ich übernehme sehr wahrscheinlich Aufgaben und Verantwortlichkeiten eines Product Owners, formuliere ich so. Aber wenn ich dann mit Vibe Coding unterwegs bin, übernehme ich halt auch Aufgaben und Verantwortlichkeiten eines Developers. Ja.
Ja, also ich spüre das ja jetzt gerade selber. Ich baue da so eine kleine Anwendung, um das Ganze natürlich auch zu erlernen. Und was ich natürlich täglich tue, ist dauernd, eigentlich nicht nur täglich, dauernd tue, ist Produktentscheidungen zu treffen. Und damit bin ich im übertragenen Sinne Product Owner. Also ich übernehme Product Ownership vielleicht sogar auch, weil ich entscheide alleine, für was setze ich meine Zeit ein. Kümmere ich mich jetzt um, ich sag mal, das System robuster zu machen, sicherer zu machen, kümmere ich mich darum, User-Feedback einzusammeln oder kümmere ich mich, was sehr verleitend ist in diesem Vibe-Coding, kümmere ich mich um das nächste Feature und das ist das, was mir selber ja so geht, ich baue was, gucke da drauf und denke, ha, das gefällt mir nicht, man könnte das auch so machen. Haust du kurz einen Prompt rein oder ich mache es sogar direkt mit Spracheingabe. Erzähl dem System, was ich sonst will. Oh, dann macht es das anders und dann gucke ich es wieder an und habe eine Meinung. Das heißt, es ist sehr opinion-driven, finde ich. Es ist sehr von meinem eigenen Bauchgefühl, von meiner eigenen Meinung bestimmt, ob ich das Feature so lasse, ob ich das Feature verändere, ob ich ein neues Feature hinzufüge. So auf der Ebene bin ich. Und damit bin ich, finde ich, Product Owner, weil ich dauernd Entscheidungen treffe, was zu tun oder zu lassen, ohne mir entsprechende Feedback-Zyklen einzubauen.
Das mit dem fehlenden Feedback-Zyklus ist sicherlich etwas, was man kritisch betrachten muss und sollte in dem Setup, den du beschrieben hast. Aber implizit hast du ja durchaus auch Vorteile beschrieben, wenn ich halt als PO selber mit Vibe Coding mein Produkt entwickle. Selber, das ist das Stichwort, ich kann es halt wirklich selber machen. Ne? Also ich bin nicht von anderen abhängig. Ich kann halt auf welchem Wege auch immer mein Produkt weiterentwickeln, mich in bestimmte Themen einarbeiten und es irgendwie gestalten. Und das Zweite hast du ja auch schon gesagt, es geht sehr wahrscheinlich auch viel, viel schneller, als wenn ich dann noch mit anderen Menschen zusammenarbeite, die dann meine Produktentscheidungen wieder umsetzen können. Zumindest wenn ich in dem Umfeld bin, den du beschrieben hast, und wenn ich das mit AI-Unterstützung, mit Vibe Coding irgendwie realisieren will und auch kann.
Ja, also es geht auf jeden Fall schnell. Also ich habe sicherlich hier so einen etwas strukturierteren Ansatz verfolgt, um mich einzuarbeiten, entlang eben dieses Vibe Coding Codex, inzwischen heißt es Builder Codex bei pirateskills.com, können wir nochmal verlinken. Ich finde wirklich ein echt cooles Vorgehen, weil es mir Schritt für Schritt ermöglicht hat, innerhalb von, ja, ganz ehrlich, 24 Stunden, also es war, ne, von dem einen Tag mittags bis zum nächsten Tag mittags, und ich habe nachts geschlafen, habe ich was gebaut und deployed. Das war schon krass. Aber fairerweise muss man natürlich sagen, ich habe natürlich auch Opportunitätskosten. Sprich, in der Produktdenke habe ich, jetzt mal vom Einarbeiten abgesehen, die andere Dinge nicht getan. Stichwort Marktbeobachtung, User Research. Das heißt, ja, ich kann alles selber machen, super schnell machen. Es geht sehr schnell. Es geht zum Teil schneller als mit Developern. Ja. Das ist die Frage, ne? Ab welcher Skalierung das vielleicht dann noch spannend wäre. Aber die Vorteile, die ich zum Beispiel sehe, ich habe so diese Schleife nicht, dass ich erst was immer in Schriftform überführen muss, sodass andere das wieder verstehen. Also, ne, stille Postproblem, Vermeidung von Missverständnissen. Wie oft ist uns das selber auch passiert? Und dann diskutierst du sehr lange darüber, was du meinst. Hier hast du natürlich, wenn du an sowas wie Cursor oder so sitzt, oder Cloud Code, kannst du sofort sehen, ob das System dich gut genug verstanden hat oder nicht, und es sofort revidieren oder anpassen. Das ist ein Riesenvorteil.
Wobei ich da ja denke, wenn ich in so einem kleinen Setup wäre, ich hätte einen Developer neben mir als Product Owner und wir würden uns die ganze Zeit nebeneinander setzen und der Developer entwickelt, dann könnte ich das ja auch haben. Also häufig ist das, was du jetzt gerade erzählt hast, wo ich ja dabei bin, dass ich weniger Schleifen habe oder mehr Missverständnisse vermeiden kann, völlig d'accord. Aber das liegt ja häufig eher, selbst in kleinen Setups in meiner Welt, dass ich doch sehr getrennt unterwegs bin, anstatt in die maximale Interaktion und Zusammenarbeit zu kommen. Und wenn wir zu zweit oder zu dritt irgendwo vor einem System sitzen würden und ich würde es nicht benutzen als PO, sondern ein Developer würde entwickeln, dann könnte ich diese Vorteile ja durchaus auch ziehen. Das muss ja nicht zwangsläufig nur an dem Vibe-Coding sein. Mir fällt es sehr wahrscheinlich einfacher. Es ist mit weniger Schmerzen verbunden, so wie du das sagst, weil ich mache die Sachen halt mit mir selber aus, ne? Und nicht noch mit einer anderen Person.
Ja, ich musste gerade spontan an eines dieser 12 agilen Prinzipien aus dem sogenannten agilen Manifest denken, weil, ne, Entwickler und Produktmenschen oder so ähnlich heißt es ja da, sollen täglich, oder Entwicklung und Fachbereich sollen täglich zusammenarbeiten und täglich zusammensitzen. Genau, das, was du beschreibst, das war ja immer die Idee, dass man am besten im Co-Creation-Modus direkt nebeneinander sitzt und was entwickelt. Das Problem, glaube ich, in einem klassischen Entwicklungsvorgehen ist, dass du zu viele Fähigkeiten in der Breite brauchst und deshalb mindestens zwei Leute, ne, einer aus Produktsicht, einer aus Entwicklungssicht brauchst und oftmals ja aus der Software-Engineering-Sicht auch mehrere Leute, weil du selten so den super perfekten Full-Stack-Entwickler hast. Und das ist natürlich jetzt im Bereich dieser AI-basierten Entwicklung und Agentic und so geht dann nochmal und MCP-basierte Sachen gehen dann nochmal wesentlich weiter natürlich. Dazu auch die gute Folge von mit Björn Schotte, der da sehr stark auf die MCP-Sachen eingeht, wenn wir nochmal verlinken, aus dem Herbst war die. Jetzt hast du halt selber Systeme in der Hand, denen du, so erlebe ich das ja auch, ohne großartig viel Fachwissen, aber Fragen stellen kannst, Hilfe anfordern kannst. Und dieses technische Fachwissen, so sage ich es mal, von der Softwareentwicklung an sich her bis hin zur Architektur, wird dir großteils auch gegeben. Die große Gefahr, um das auf jeden Fall zu sagen hier auch, ist natürlich, dass ich jetzt mit meinem Hintergrund das oftmals nicht gut genug reflektieren und bewerten kann. Da bräuchte es jetzt auf jeden Fall erfahrene Senior-Entwickler und Architekten und Architektinnen, die das feedbacken und reviewen. Aber erstmal von der reinen Delivery, vom Erstellprozess her, habe ich so viele, also irgendwer hat sagte jetzt in einem Zitat, sage ich, erfahrene Entwickler, über 30 Jahre in der Entwicklung, sagte, ich habe das Gefühl, ich habe 10 Arme und jeder Arm hat noch eine Verlängerungsextension dran und plötzlich kann ich so viel auf einmal schaffen. So in so einem Modus sind wir.
Es ist aber spannend, dass du das in diese Richtung formulierst und auch eben auf agiles Manifest und Prinzipien kommst. Weil erstes Prinzip ist Individuen in Interaktion, ne? Also zumindest da, wo wir halt herkommen. Und du hast auch in der Anmoderation schon gesagt, du hast so ein bisschen das Gefühl, dass dieser menschliche Faktor halt weniger wird oder nicht so betrachtet wird, ne? Und ich glaube, dass er tatsächlich auch aus dieser Interaktion und aus der Kommunikation mit Menschen auch nochmal ein Mehrwert entstehen kann. Und ich meine, selbst wenn du bei diesen nur ChatGPT-Lösungen bist, ne, nochmal an einer ganz anderen Stelle. Ich weiß nicht, Markus Andrezack war, glaube ich, derjenige, der neulich mal postete, ja, wenn ich das alles einsetze, da habe ich endlich eine Legitimation, den unangenehmen Gesprächen aus dem Weg zu gehen, die mich nerven und Zeit kosten. Aber auch da entsteht ja ein gewisser Wert oder eine gewisse Magic da drin. Ich verstehe, was du meinst. Ich glaube auch, dass das so ist, dass das in Bezug auf wie schnell kann man vorwärts kommen und selber Sachen verändern und Missverständnisse vermeiden, richtig ist. Aber in vielen Umgebungen, in denen wir unterwegs sind, glaube ich, braucht es vielleicht auch diese Missverständnisse, um gemeinsam Sachen nochmal anders geklärt zu haben. Und so ein bisschen hast du das ja auch gerade zum Beispiel auf bezogen auf technische Qualität auch formuliert, ne? Du kannst gar nicht bewerten, ob das, was rauskommt, vielleicht gewissen Standards oder gewissen Dingen entspricht, so das, was hinterher weiterentwickelt werden kann, darauf aufgebaut werden kann, ist es so belastbar, dass das Ganze auch noch in einem halben Jahr irgendwie funktioniert. Und da sind natürlich durchaus auch eine ganze Reihe Gefahren halt mit drin, ne?
Ja, Gefahren sind auf jeden Fall dabei. Aber ich schiebe mal ein Aber weg, weiter Klar. dahin. Also bleiben wir mal nur rein in der Delivery, also rein in der technischen Entwicklung. Und dein Hinweis auf agiles Manifest, Individuen und Interaktionen sind uns wichtiger als Prozesse und Werkzeuge, habe ich dabei mal im Hinterkopf. Es geht jetzt nicht nur um das Werkzeug der KI-basierten Entwicklungstools an sich, sondern was für eine Interaktion und Feedback bekomme ich. So, jetzt aus meiner Erfahrung, nicht alle Architektinnen und Architekten, mit denen ich zusammengearbeitet habe, haben mir ein entsprechend gutes Feedback geben können. Alleine, vielleicht hatten sie das Wissen, aber sie haben ihre PS nicht auf die Straße gebracht. Punkt 1.
Plus 1.
Punkt 2. Ja, so. Ich habe aktuell das Gefühl, mit den allerneuesten Modellen, jetzt hier gerade so Richtung Claude und anderen Sachen, Claude Code und den großen, ganz frischen Modellen, also das entwickelt sich ja rasend weiter, dass da so viel Wissen drin steckt. Also mein persönlicher Eindruck ist, dass da auch nicht mehr viel Halluzination in dem Sinne drin steckt, wie wir alle so seit 3 Jahren eben auf ChatGPT oder so gucken, sondern Basisaussage wäre, oder meine These aktuell, ich glaube, ich kann mir da sogar mehr und besseres Architekturwissen und Cleancode-Wissen zum Beispiel reinholen über diese Systeme, als mir viele im Haus, im Team zur Verfügung stehenden Software-Engineering-Experten bieten können. Da mag es sicherlich Ausnahmen geben, keine Frage. Aber hey, ich habe auch wirklich schon mit vielen nicht so erfahrenen Software-Engineers zusammengearbeitet und da habe ich den Eindruck, dass mir die Systeme hier mehr bieten. Also konkretes Beispiel, ich habe schön was gebaut und nach 2 Tagen habe ich dem System dann einfach mal gesagt, hey, Überprüf dich mal bitte selber. Wo siehst du noch Probleme, Fehler, Errors oder Sachen, die nicht so gut und sauber programmiert sind? Und da kam eine lange Liste raus, wo das System sich selber quasi kritisiert hat. Und dann fragt, ja, soll ich das verbessern? Kommt dann die Frage, ich sage, ja, mach. So, und dann wird das verändert. Ob das, und das ist der Punkt, den ich nicht richtig einschätzen kann, ob das die richtigen Findings waren der KI, das weiß ich nicht. Ja? Da braucht es jetzt den Buddy an meiner Seite. Aber um das schnell, also ich glaube, dass man damit auf ein sehr hohes Niveau kommt. Das ist meine momentane Sicht. Auf der, Achtung, Delivery-Seite, wo ich ganz andere Schmerzen habe, ist eben auf der Discovery-Seite.
Aber bleiben wir noch ganz kurz bei der Delivery, weil das klingt so, als ob du mehr Verständnis und Empathie für Developer entwickelst.
Also alleine, wenn ich sowas wie Cursor jetzt als Beispiel oder Claude Code, wenn ich da zugucke, wie, du kannst ja dann sehen, wie der Code entsteht oder auch wie der Code verändert wird oder wie der Fehler findet. Das ist im realen Prozess, wenn du diese Fehler finden musst, wenn du diesen Code wirklich tippen musst, brutal aufwendig. Also ich hatte jetzt bei diesem Beispiel, was ich gerade hatte, nach dem Motto Fehler finde Fehler, war eine Situation, das war an einem anderen Punkt, da baute das System nicht mehr, ne, compilte nicht richtig und hatte einen Parsing-Fehler. Und ich hätte es persönlich nie gefunden. Das Problem war, dass das Anführungszeichen oder das Apostroph irgendwie, ich weiß nicht mehr, ob es ein typografisches oder ein anderes war. Also dieses Hochkomma, ne? Gibt es ja auf verschiedene Arten. Und das war der Fehler, weshalb es zu einem Parsing-Fehler kam. Ganz ehrlich, den Bug muss ein Entwickler erstmal finden. Das war hier mit dem System eine Sache von, ja, unter einer Minute. So. Und dann war es systemweit ausgemerzt, das Problem. Aber ich bin bei dir. Die Probleme und Schmerzen von Devs verstehe ich, glaube ich, oder ich weiß nicht, ob ich sie verstehe, aber ich bekomme immer mehr Empathie dafür und auch nach gut 25 Jahren habe ich viel Empathie auch vorher schon dafür gehabt.
Dann lass uns mal einen Schritt weitergehen. Wir haben zwar auch immer zwischendurch schon so ein paar Nachteile, wenn ich als PO mit Vibe-Coding selber entwickle, mit einfließen lassen. Aber vielleicht können wir sie hier an der Stelle noch mal kurz zusammenfassen und vielleicht noch mal aus einer anderen Perspektive beleuchten und auch kommentieren. Wenn ich darf, fange ich einfach mal an.
Hau rein.
Du hast ja gesagt, du triffst deine Produktentscheidungen selber. Ne, und kannst sie dann selber umsetzen. Und natürlich sind wir bei ganz vielen Produktentscheidungen, vor allen Dingen, wenn sie nicht auf Basis von Daten und Fakten, du hast schon gesagt, vielleicht kommt auch sowas wie Discovery zu kurz oder Hypothesen validieren oder rausfinden, ob das jetzt wirklich gebraucht ist, bin ich gebiased selber. Ne? Auch dazu haben wir ja schon an der einen oder anderen Stelle hier in dem Podcast gesprochen, dass wir gewisse kognitive Verzerrungen selber bei uns haben und dass das ja auch nicht unbedingt gute Produktentscheidungen zum Teil sein müssen, die wir da so haben. Und was mir sofort natürlich für ein Bias einfällt, ist, wenn du das jetzt auch noch alles selber mit Vibe-Coding entwickelst, hast du halt den IKEA-Effekt. Ne? Also alles, was ich hier selber mache, ist halt viel wertvoller als das, was irgendjemand anderes irgendwie gemacht hat. Also ich sehe schon, wenn ich also auch in die Rolle des Entwicklers, des Developers gehe und auch gleichzeitig Product Owner bin, dass ich da durchaus mir dieser Biases bewusst sein muss und gucken muss, wie ich damit umgehe, damit ich nicht denke, ich mache hier das Tollste und das habe ich halt alles selber gemacht und deswegen muss das auch alles besonders gut sein und dort einfach auch bessere Produktentscheidungen treffen kann.
Ja, vielleicht kann man, also direkt schon mal eine Idee an der Stelle, vielleicht kann man sich ein weiteres paralleles System auch aufsetzen, was einem die ganze Zeit so kritische Fragen stellt. Oder mich selber auch dann während des Vibe-Codings daran erinnert, hey, zeig mir das nochmal, ne? Oder hey, hast du daran gedacht, daran gedacht? Also das, trotzdem koche ich weiter natürlich ein bisschen im eigenen Saft, aber so eine Reflexionsschicht wäre auf jeden Fall da nochmal hilfreich.
Und ich muss dann aufpassen, zumindest je nachdem, wo ich mir das Feedback her besorge, dass ich nicht mit den Systemen, mit denen ich arbeite, dauernd auch die Bestätigung kriege und gesagt kriege, boah, alles toll, was du da machst, weil da tendierten ja bestimmte Systeme, zumindest in meiner Welt, wenn ich nicht dagegen arbeite, auch eine Zeit lang irgendwie zu, wäre ich wieder ganz klar in Richtung Confirmation Bias unterwegs. Ne? Also ich kriege das sogar auch noch positiv zurückgespielt. Also ich glaube, ich müsste mir auch da explizit kritisches Feedback einfordern und auch bestimmte Dinge so aufsetzen, dass ich das kritische Feedback auch bekomme.
Genau, wen frage ich? Wem zeige ich das? Und natürlich, richtig rauszugehen, mit potenziellen Nutzerinnen und Nutzern zu sprechen oder denen meine Zwischenergebnisse zu zeigen, das hält enorm auf. Das kostet Zeit. Und ja, was kann ich stattdessen machen? Ich kann es sozusagen, ne, Mom-Test-mäßig meiner Mutter zeigen oder dir als Kollegen oder meiner Freundin und alle sagen, ja, nee, das ist auch ganz cool. Oder da hast du daran gedacht. Und da hast du alle Biases dieser Welt. Das, was uns vielleicht weniger erwischt, oder das muss man vielleicht dann lernen, ist dieser, wie heißt es, hier Sunk-Cost-Bias oder wie heißt es? Ich weiß den Namen nicht genau.
Der heißt Loss-Aversion.
Loss-Aversion-Bias,
also Bias, wo man, ne, diese Flugzeuge nur untersucht hat, die
nee, das noch ist gesund Survivor, sind. Das ist der Survivor-Bias.
Ach, der Survivor-Bias,
dass ich nur noch die angucke, die zurückkommen. Ich meine, was ich meine ist...
Mit dem Taxifahrern, dass die den Verlust höher bewerten als den Gewinn, den ich kriegen kann. Meintest du das?
Das ist dieser Lost Awareness. Nee, was ich meinte, ist, dass ich in der klassischen Entwicklung natürlich viel mehr Zeit und Ressourcen reinstecke und dann das Gefühl habe, das haben wir jetzt schon alles gebaut, so ein typisches Konzernding, da haben wir jetzt schon so viel reingesteckt in das Projekt und das Vorhaben. Das jetzt zu stoppen, lass uns doch lieber das weiterbauen.
Ah, okay.
Müssen wir nochmal nachgucken, wie dieser explizite Bias heißt. Aber auf jeden Fall, ich glaube, packe ich mir auch die eigene Nase, was man halt lernen muss, ist wegwerfen können, also dieses sich gut fühlen beim Wegwerfen von dem, was man schon gebaut hat, den eigenen Entwicklerstolz oder wie nennen wir das, so dieses Werkstolz ein Stück weit zu überwinden und zu sagen, ja, das habe ich gestern entwickelt, so what? Entwickle ich heute halt was Neues, fange wieder von vorne an. Ich glaube, das ist sehr stark bislang sonst so in uns drin.
Ja, aber ich finde es ganz spannend, weil wir verargumentieren ja jetzt gerade, wenn ich das tue, selber mit Vibe Coding entwickeln, dass es super schnell geht, dann ist es ja auch eigentlich nicht schlimm, den einen Tag wieder wegzuschmeißen, weil ich muss nicht wieder 4 Wochen warten, wenn ich in was auch immer für einen Mechanismus mit externen Developern unterwegs bin, sondern ich krieg's vielleicht auch wieder in einem Tag. Also eigentlich wäre es ja sogar ein Argument dafür, mir noch mehr Nutzerfeedback zu holen und in noch kürzeren Zyklen, weil ich in der Lage bin, auch ganz schnell darauf zu reagieren. Ich finde es aber spannend aus deiner Beobachtung heraus, dass das natürlich unglaublich schwer fällt, aber eigentlich ist das ja nur eine Bestätigung von, wenn ich das vorher nicht gewohnt bin oder zu einer Gewohnheit gemacht habe, dass mir dann auch alles, was so in die Richtung AI, Unterstützung, was auch immer geht, eher eine Tendenz haben könnte, dass sich das vielleicht auch noch mal verdoppelt, verdreifacht, potenziert und ich die schlimmen Dinge, in Anführungsstrichen, nur noch mehr mache oder noch eher in solche Fallen halt reinlaufe.
Ja, also das ist sicherlich extrem, aber das ist das, was ich momentan merke, was ich noch so ein bisschen entlernen muss als Habit. Ein anderer Nachteil, bitte.
Ja, ich glaube aber, dass es vielen so geht, ne? Weil du bist so drin, vielleicht bist du auch in einem Flow. Das war gar nicht so negativ gemeint, ne? Aber ich muss mir, genauso wie die Biases bei der Produktentscheidung, glaube ich, muss mir die Dinge bewusst machen und auch die Zeit dafür nehmen und auch sagen, ich tue das jetzt, auch wenn es sich vielleicht nicht so gut anfühlt oder ich denke, ich könnte ja auch einfach weiterarbeiten.
Lass uns nochmal so ein bisschen strukturierter in den Bereich der Nachteile reingucken. Also ein Thema, was mich gerade wirklich umtreibt, ist mein Gedanke, was ist mit unseren 4 großen Produktrisiken? Ne? 4 Big Risks. Zu den Produktrisiken haben wir auch schon mal eine Folge gemacht, die können wir nochmal verlinken. Es geht also um Usable Risk, Valuable Risk, Feasible Risk und Business Viable Risk. Und ich glaube, das Feasibility Risk, also das Machbarkeitsrisiko, das wird gerade deutlich geringer. weil alles so schnell und machbar und einfach erscheint. Aber was ich fürchte, was gerade vernachlässigt wird, ist eben das mindestens mal das Valuable Risk, vielleicht auch das Usable Risk. Bleiben wir mal bei Valuable. Also hat das, was ich baue, löst das wirklich ein Problem? Oder glaube ich nur in meiner Annahme, dass es ein Problem löst? Ne? Da sind wir genau bei diesem fehlenden User-Feedback, bei Überprüfung meiner Annahmen und Hypothesen. Und da bist du in dem ganzen Bereich drin mit Opportunity Solution Trees und so weiter, Jobs to be done, wie man eigentlich machen sollte, was ich aber so gut wie gar nicht erlebe in dem Vibe Coding. Also jetzt hier in dem Kurs oder in dieser Kohorte hier mit Ben Sofiani fängt das tatsächlich beim Understand Your Problem an. Das finde ich erstmal gut oder Challenge Your Idea. Aber das ist ein kleiner Part von sehr, sehr vielen. Und ja, es ist schon richtig, dass fängt mit dem Problem Statement an, mit dem Solution Statement, mit der Reflexion der Zielgruppe und Personas. Aber ich glaube, da braucht es noch mehr. Und eine begleitende und ständige Reflexion dessen, ob das, was ich hier baue, wirklich ein echtes Problem löst.
Ja, aber ich glaube, da wird sich auch so ein bisschen die Spreu vom Weizen trennen, ob denn jetzt der Einsatz von Vibe Coding auch als Product Owner mich noch mehr in das reine Delivery treibt, also genauso wie du das gesagt hast, oder ob ich genug verstanden habe, wie Produktentwicklung funktioniert, dass ich auch in Richtung Product Discovery einen Fokus setzen muss. Und meine naive Hoffnung ist ja immer noch, dass wir auch dazu beitragen, dass alles, was mit Identifizierung dieser vier großen Produktrisiken und wie ich das angehe und wie ich versuche, auch bestimmte Annahmen und Risiken zu validieren, zu falsifizieren, um bessere Produktentscheidungen zu treffen, dass das auch noch ein größeres Gewicht gewinnt über die Zeit. Aber ich sehe, was du sagst, dass man natürlich sehr schnell auch in sich in die Richtung entwickeln kann, das wieder wegzuwischen, weil eigentlich brauchen wir es ja nur bauen, ne? Und das geht jetzt alles ganz schnell und warum sollen wir vorher Zeit investieren, die nichts mit Bauen und Entwickeln des Produktes eigentlich an sich zu tun hat?
Ja, und dann sind wir direkt bei dem Viable Risk. Das passt jetzt genau zu der Folge, die wir gerade hatten mit Simonetta Bateiga. Was sind denn die realen Kosten und der Return on Invest von solchen KI-Initiativen? Ich glaube, momentan sind wir sicherlich noch in dem Bereich, wo ja relativ blind und euphorisch auch in Companies gespendet wird, nach dem Motto, mach irgendwas mit AI und wir müssen das machen und so weiter. Ich würde mal ein bisschen was drauf wetten, dass es mindestens im Laufe dieses Jahres jetzt mehr und mehr dazu kommt, dass die Wirtschaftlichkeit von diesen AI-Sachen hinterfragt wird. Und das ist sicherlich Vibe-Coding zum Beispiel, ja, im Vergleich zu den ganzen Entwicklungsressourcen, die man sonst einsetzen müsste, kann ich ganz schön viele andere AI-Kosten, wie in der letzten Folge da beschrieben, verbrennen, keine Frage. Aber sich überhaupt die Frage zu stellen, während man so in dieser Euphorie dieses, wir können es bauen, es ist machbar, es ist momentan so viel schneller und toller machbar als all die Jahre zuvor. Ja, ich glaube, es braucht so ein Innehalten zwischendurch und nochmal zur Reflexion, braucht es das überhaupt? Lösen wir das Problem damit überhaupt? Wen könnte ich fragen? Wer gibt mir Feedback? Und eben, ist es wirtschaftlich on the long run?
Das bringt mich zu noch einem weiteren Punkt. Wir hatten ja auch mal eine schöne Folge darüber, wo, ich glaube, der Hias eine Unterscheidung gemacht hat zwischen einem MVP to learn und einem MVP to earn. Und was mich so ein bisschen umtreibt, ist, dass natürlich das, was auch wirklich rauskommt, wenn ich anfange zu Vibe-Coden, sich ganz schnell auch schon wie ein Produkt to earn anfühlt und auch aussieht und so. Ne? Also weil ich natürlich auch ganz viele Dinge sehr einfach, sehr schnell, wie wir gesagt haben, irgendwie bekomme. Und ich weiß manchmal nicht so wirklich, wenn es dann noch andere Menschen um mich drumherum gibt, die dann vielleicht auch sehen, was da so entwickelt wird, ob wir das gleiche Verständnis davon haben. Ne? Also es fühlt sich vielleicht schon nach mehr an, als es in der Realität, um wirklich Geld damit zu verdienen und Business zu betreiben, tatsächlich auch in irgendeiner Art und Weise ist. Und das hat natürlich auch ein bisschen damit zu tun, haben wir eben schon mal diskutiert, welche technische Qualität steckt schon dahinter oder wie belastbar ist das Ganze. Ne? Und da bin ich zumindest ein falscher Ansprechpartner, das bewerten zu können. Da bin ich viel zu weit weg. Du hast dich ein bisschen tiefer mit eingegraben, aber du hast ja auch gesagt, an manchen Stellen kannst du es auch nicht beurteilen. Ne? Also wie qualitativ belastbar das Ganze tatsächlich technologisch dann schon ist.
Ja, wenn wir über produktive Anwendungen reden, ja, wobei es schon auch KI-basiert dann sehr, sehr gute Möglichkeiten gibt, das auch security-mäßig abzusichern, stabil zu bekommen etc. Also das ist schon krass. Wenn wir über andere Vibe-Coding-Formate reden, also eher so diese Tools wie Lovable, WeZero, Windsurf und so, die also eher so, platt gesagt, Figma ersetzen, sprich sehr schnell Prototypen entwickeln, Das ist auch toll. Also damit kann ich als Produktmensch super viel machen, um zum Beispiel mein Verständnis einer Lösung, meiner Solution, meinen Stakeholdern zu vermitteln oder auch meinen Entwicklern. Das sind genau aber die Systeme, da bin ich bei dir, die dann vielleicht den Effekt erzielen, boah, das läuft ja schon, oder das sieht ja schon so fertig aus, wie früher so pixelexakte Vorlagen oder pixelexakte Entwürfe von einer Agentur, so. Wo man direkt dachte, ja, wunderbar, mach das so. Und du denkst so, ey, hallo, das sind nur Pixel, das ist noch nichts Funktionierendes. Und entsprechende Click-Dummies, da ging mir mit Figma dann irgendwann auch sehr, sehr viel los in den letzten, sag mal, 7, 8 Jahren. Das darf uns nicht darüber hinwegtäuschen, was eben noch nicht geht unter der Haube. Auf der anderen Seite gibt das natürlich einen riesen Mehrwert, um entsprechende User-Tests drauf zu machen. So, deshalb würde ich momentan unterscheiden, diese Tools wie Lovable und Co., die wunderbar sind und die einen riesen Hype gerade hervorrufen, was die so können und was dann so die Sachen Richtung Cloud Code ermöglichen. Das ist ein enormer Unterschied. Also was da alleine in 2025 passiert ist, wow, ich kann es immer wieder betonen, macht euch die Mühe und verfolgt es zumindest am Rande und sagt nicht, da kümmere ich mich später drum, weil es zumindest brauche ich finde ich zumindest für mich, so ein Grundrauschen, um das alles rund um N8N mit der Automation zum Beispiel auch, um mitverfolgen zu können, wann ist es wichtig, da wirklich den kompletten Fokus drauf zu legen. Sonst ist der Zug irgendwann ziemlich weit schon weggefahren. Ich sage nicht abgefahren, aber weggefahren.
Jo, auch weil du das gerade mit Lovable meinst und das eigene Ohr so an den Geschehnissen zu haben. Ne? Also ich weiß ja, dass gefühlt 95% aller POs, mit denen ich zusammenarbeite, zumindest irgendwas von Atlassian irgendwie im Einsatz haben, Jira oder wie auch immer. Und auch da gibt es ja, glaube ich, große Kooperationsbestrebungen. Ich meine mit Lovable, wenn ich das noch richtig in meinem Hinterkopf habe, dass halt Dinge, die aus Jira in Anforderungen sind, dann irgendwie in Produkte und Software automatisierter zu gießen. Ich will jetzt gar nicht an der Stelle darüber diskutieren, ob ich das gut oder schlecht finde. Aber es findet natürlich an ganz vielen Stellen, und da bin ich komplett bei dir, dein Appell, den du gerade hattest, zumindest zu verfolgen, was passiert denn da gerade, weil es schon auch meine Rolle, Verantwortlichkeit, Aufgaben als Product Owner über kurz oder lang maßgeblich beeinflussen und verändern wird. Und ich würde das auch beobachten. Jetzt haben wir viel darüber diskutiert, was deine Erfahrungen waren. Auch danke nochmal dafür, dass du hier so offen geteilt hast, in welches Rabbit Hole du wo gefallen bist und welche Erfahrungen du gemacht hast. Aber dafür kennen wir uns ja auch schon so lange, dass dir und mir das manchmal auch tatsächlich passiert, wenn wir uns für Sachen begeistern können. Vielleicht versuchen wir es aber nochmal ein bisschen nach oben zu heben und ein bisschen abstrakter und allgemeiner zu formulieren. Welche Tipps und Tricks würdest du denn mitgeben, wenn ich als PO anfange, auch selber zu Vibe-coden und mich ein bisschen intensiver damit zu beschäftigen? Auf was sollte ich da achten?
Also das eine habe ich ja schon gesagt, überhaupt ein bisschen am Ball zu bleiben, aber auf der anderen Seite eben auch nicht sich jetzt schlecht zu machen und zu geißeln, wenn man noch nicht mit Cursor, Cloud Code und so unterwegs ist. Also bleib zumindest am Ball, lest die entscheidenden Newsletter oder hört so das Rauschen. Man muss auch nicht in jedes neue Tool dann verfolgen, aber so ein paar, also man sollte zumindest mitkriegen, welche Trends so gerade da sind und welche Sachen ein bisschen länger bleiben. Und mal abgesehen davon ist mein Eindruck, wenn man denn dann einsteigt, dass man sich ja klar machen muss, ob will ich nur Prototypen bauen? Also was heißt nur, ne? Brauche ich Prototypen, um vielleicht entsprechende Feedback-Zyklen zu unterstützen? Oder habe ich wirklich die Chance, ein neues produktives System zu bauen? Oder drittens, arbeite ich an bereits bestehenden produktiven Systemen mit AI, um dort was zu verbessern, Software-Migrationen zu machen oder. Ne? Das sind, glaube ich, schon unterschiedliche Sachen. Nochmal was ganz anderes ist, das ist ja das, wo du das Live-Event jetzt gerade auch letztens erst so hattest, ist, wie kann mich KI in meiner Rolle und Verantwortlichkeit als Product Owner unterstützen? Also mehr so im Entwicklungsprozess. Ne? Da ist auch ganz viel mit KI möglich. Wir sind ja heute die ganze Zeit nur unterwegs auf der Frage, wirklich mit KI oder mit AI unterstützten Sachen etwas zu bauen. Also wirklich ein Produkt zu bauen. Das muss mir erstmal klar sein, was will ich hier? Will ich A nur rumspielen, so ganz am Anfang, um irgendwie die Systeme ein bisschen zu verstehen, auch total wichtig. Will ich Prototypen bauen, um es in die Kommunikation einfließen zu lassen? Will ich wirklich echte interne oder sogar extern nutzbare Systeme bauen?
Und das bedeutet dann im Endeffekt tatsächlich auch, wo habe ich gefühlt das Verbesserungspotenzial, was ich sehe oder Schmerzen, die ich versuche mit dem Einsatz solcher Systeme vielleicht zu lindern und zu minimieren. Also es kann ja durchaus schnellere Delivery sein. Ne? Also ich will das auch gar nicht wegdiskutieren, auch wenn ich eben so ein bisschen kritischer an der einen oder anderen Stelle auch unterwegs war. Ich halte immer noch so ein bisschen das Fähnchen hoch, vielleicht mehr Sachen zu machen, die dazu führen, dass ich bessere Produktentscheidungen treffen kann, im Sinne meines Verständnisses als Product Owner. Aber das muss ja nicht in jedem Kontext tatsächlich auch das primäre Problem sein. Ne? Also ich kann ja durchaus auch eher bei einer Aufgabe auf der Seite der Delivery haben und durch solche Tools da mir auch einen gewissen Vorteil nochmal erzielen oder eine Hoffnung haben, dass sich das dann da verbessert. Aber ich bin völlig bei dir. Ich brauche, glaube ich, selber eine Klarheit, wo ist denn jetzt hier der Schmerz oder das größte Potenzial, was ich verbessern will, um dann zielgerichtet mich auf den Weg zu machen. Und ich beobachte leider aktuell auch noch so ein bisschen, dass noch viel experimentiert wird und ausprobiert wird, ohne eine Klarheit zu haben. Was will ich denn eigentlich?
Ich würde das nochmal ein weiterer Tipp oder das, ich würde es beides verbinden. Ich finde, dass die Delivery künftig kein Problem mehr sein wird, jetzt mal sehr, sehr platt formuliert, aber dass Delivery so ultraschnell wird, das sehe ich erstmal als Vorteil. Wenn wir darauf achten, bestimmte Discovery-Sachen trotzdem noch zu tun. Darum geht es mir. Ich will ja gar nicht das aufhalten, dass es so schnell wird in der Entwicklung. Ich will nur sagen, und das wäre jetzt hier mein Tipp, haltet euch immer selber den Spiegel vor, ob wir genug Problem Understanding haben. Verstehen wir das Problem gut genug? Wie sehen unsere Annahmen aus? Haben wir vorher eine Hypothese vielleicht aufgestellt, bevor wir anfangen zu delivern? Also das kannst du einen halben Podcast hier von uns die letzten 6 Jahre hören. Ne? Also alles rund um Jobs to be done, Opportunity Solution Tree, Assumption Mapping, Personas, User Research. Die ganze Flöte ist doch weiterhin noch relevant und wird vielleicht noch relevanter, um eben nicht von dem Speed der Delivery komplett aufgefressen zu werden.
Wobei, also das miteinander zu verbinden, leuchtet mir ein, gehe ich auch mit. Ne? Also es sind natürlich zwei Seiten der gleichen Medaille oder der gleichen Münze, völlig d'accord. Ich sehe halt ein bisschen die Gefahr und das würde ich auch noch als Tipp mitnehmen, dass wenn ich halt vor allen Dingen auf der Delivery-Seite jetzt viel, viel, viel schneller werde, zumindest es so erscheint, dass ich viel, viel schneller werde, dass es trotzdem noch eine ganze Menge Organisationen gibt, die dann denken, dass sie, wenn sie noch 10-mal schneller werden, schon die eine oder die zwei richtigen Dinge, Features in meinem Produkt mit dabei sind und dass ich deswegen erfolgreich werde. Irgendwo habe ich neulich gelesen, also unser Problem in der Produktentwicklung aktuell ist, glaube ich, viel weniger Effizienz der Entwicklung, auch wenn ich die an vielen Stellen trotzdem sehe, ne, in alteingesessenen Unternehmen und Organisationen oder in alten, komischen Produkten, ne, die keiner mehr irgendwie überblickt. Aber ich würde schon auch versuchen, und das wäre so ein bisschen mein letzter Tipp, den ich mitgeben würde, zu gucken, welche Art von Erwartungshaltung ich gegenüber dem Management durch diese Vorgehensweise, selber zu vibe-coden und schnell vorwärts zu kommen, irgendwie erzeuge. Und vielleicht bin ich auch immer noch ein bisschen zu sehr alarmiert, ne, von Jeff Sutherland und seinem Buch Twice the Work in Half the Time, die aus meiner Sicht ein völlig falsches Framing zumindest mit dem Titel gemacht hat, als das, worum es geht. Es ging gar nicht darum, viermal so schnell zu werden, sondern eigentlich ging es darum, in einem bestimmten Kontext, zumindest in meiner Welt, bessere Produktentscheidungen zu treffen. Und das wird jetzt eher potenziert, ne? Oder die Gefahr ist, dass es eher potenziert wird. Und ich würde gucken, welche Erwartungshaltung auf einmal auf Seiten von Unternehmensführung und Management entsteht, wenn ich das Spiel in einer gewissen Art und Weise spiele oder in einer gewissen Art und Weise halt vorwärts laufe.
Ich glaube ganz bestimmt, dass wir sowas wie eine ja bis zu 10-fach schnellere Delivery hinkriegen.
Klar.
Das kann man, also das wäre meine Antwort jetzt hier so auch an die Management-Ebene. Kannst du haben, alles 10-mal schneller. Die Frage ist, entwickeln wir das Richtige? Lösen wir die richtigen Probleme? Und das trifft natürlich dann gerade auf Organisationen, die auch heute vielleicht über die letzten Jahre nur geschrien haben, wir müssen Agile machen, damit wir schneller werden. Was ein Bullshit. Es ging nie um Effizienz, sondern um Effektivität.
Genau. Und weil wir das Agile Manifest und die Prinzipien hier schon mehrfach zitiert haben, nur von mir als allerletztes, vielleicht hast du dann auch noch einen Tipp. Ich mag ja am liebsten, die Menge der nicht getanen Arbeit ist zu maximieren. Ne? Also, dass wir uns ganz viel Zeit nehmen und Zeit auch reinstecken, zu gucken, was ist das eine Richtige, was den größten Wert generiert und Hebel hat. Und ich wollte damit ja nur sagen, dass es ein Risiko gibt, dass sich ein Verständnis in Organisationen dann in eine falsche Richtung wieder entwickeln kann. Und wir waren auch in der Vergangenheit nie da, ne? Also zu sagen, lass uns lieber 80% nachdenken und das eine identifizieren, um dann genau das zu bauen mit einer ausreichenden Sicherheit. Aber ist vielleicht auch, könnte man eine eigene Folge drüber machen, glaube ich, nochmal.
Sehr cool, habe ich auch gerade gedacht. Also mein Hirn hat gerade sofort angefangen zu rattern. Mega geil. Also zu sagen, okay, lass uns nochmal das agile Prinzip maximiere die Summe der nicht getanen Arbeit nehmen und das auf den Gedanken oder auf die Beobachtung von Vibe-Coding und Co. draufzulegen. Da kann man noch mehr draus machen. Aber ich würde gerne noch was ganz Praktisches einwerfen, bevor ich hier eben so stark in Emotionen unterwegs war. Ich habe ja im Laufe der Folge schon mal auf diesen Bilderkodex hingewiesen und jetzt auch mehrfach natürlich den Namen von Ben Sufiani schon genannt. Ich packe den Link mal in die Shownotes. Ansonsten ne, pirateskills.com/build/codex. Was das ist? Das ist eine Anleitung, eine Schritt-für-Schritt-Anleitung und ich finde, also kostenfrei und richtig gut gemacht, wie man in dieses Vibe-Coding-Thema reinkommt. Und das ist, ich habe mich, als ich das dann selber auch gemacht habe, okay, ich hatte noch ein paar begleitende Videos und Sessions und so dazu, weil ich in diesem bezahlten Programm bin, aber man kann sich hinsetzen und Schritt für Schritt das durchgehen und jetzt am Beispiel Cursor und GitHub und Deployment of Vercel das wirklich durchspielen mit allen Security-Fragestellungen und so. Das sind, ich weiß gar nicht mehr auswendig, wie viele, ich glaube 6 Level und dann jeweils 6 Schritte, also irgendwie so 35 bis 40 Schritte, die peu à peu beschrieben sind und wo auch direkt Prompt-Beispiele drin sind, die ich dann diesen Systemen wie Cursor und Co. geben muss, damit es das für mich macht. Und das super cool. Also wirklich total wertvoll. Wer Lust hat, sich da reinzuarbeiten, kann damit starten. Und ansonsten guck nochmal in die alte Folge mit Ben Sofiani. Da war ja auch sogar noch ein Discount-Code drin, den er uns gegeben hatte. Ich glaube, der ist immer noch gültig, schätze ich mal. Ansonsten schreibt uns an, wenn ihr an dem kommerziellen Ding da. Das heißt nicht mehr Zero to SaaS, es heißt jetzt Builderforge teilnehmen wollt. Ein paar tatsächlich sind, habe ich da wieder getroffen aus unserem Podcast. Also von daher danke an die, die das hier gehört haben und unserer Empfehlung gefolgt sind.
Sehr cool. Dann vielen Dank, dass du auch so persönliche Erfahrungen mit Vibe Coding und was dir so passiert ist, mit uns geteilt hast, Tim. Ich hoffe, ihr konntet den einen oder anderen Impuls aus dieser Folge mitnehmen. Und ich bin gespannt, was für Feedback ihr habt. Wie immer gerne auch unter dem LinkedIn-Artikel zu dieser Folge oder auf unserer Webseite produktwecker.de. Freuen wir uns immer sehr drauf. Und wenn ihr sonstige Fragen habt, schreibt uns auch einfach gerne. Das Thema wird uns, glaube ich, auch im Jahr 2026 noch weiter beschäftigen. Dank dir, Tim.
Dank dir, Olli. Ich muss direkt hier wieder an meine Kommandozeile, an mein Terminal.
Alter, ja, komm. Ich bin schnell, bin schnell, hoch. Schnell.
Ich kann noch was bauen heute, genau. Viel Spaß und nehmt ein paar Impulse mit und schreibt vielleicht auch einfach mal unter unseren LinkedIn-Post oder unter unseren Blogpost auf der Webseite, was eure Erfahrungen so damit sind und wie ihr vor allem, was ihr für Tipps habt, wie ihr dieses Thema Problemverständnis und Discovery in diese ach so schnelle Delivery denn integriert.
Noch eine Sache, bevor wir uns von euch verabschieden. Ihr habt uns in diesem Podcast kennengelernt und vielleicht habt ihr gemerkt, dass wir eine Leidenschaft für das Teilen von Wissen und Geschichten haben. Aber wusstet ihr schon, dass wir nicht nur Podcast-Gastgeber sind, sondern auch als Speaker für Events zur Verfügung stehen? Wir sind begeistert, unser Wissen und unsere Leidenschaft für die Produktentwicklung mit euch zu teilen. Wenn ihr also auf der Suche nach fesselnden Rednern für eure Veranstaltung seid, sei es Konferenzen, Meetups oder Firmen-Events, dann denkt direkt gerne an uns. Wir freuen uns darauf, eure Veranstaltung mit frischen Ideen und einem interaktiven Ansatz zu bereichern. Schreibt uns einfach eine E-Mail an info@produktwerker.de oder vereinbart einen Telefontermin unter produktwerker.de.